Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ideenfänger-Podcasts. Heute bei mir zu Gast Frank Eilers. Hallo Frank.
Hallo, moin.
Frank, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern einmal vor.
Ja, sehr gerne. Frank Eilers ist mein Name. Ich bin gebürtiger Ostfriese, 32 Jahre jung, wohne in Berlin jetzt, habe aber auch in München, Köln und Hamburg gewohnt, also habe jetzt die Millionenstädte durch und bin mit einer tollen Frau zusammen. Wir wohnen in einer schönen Wohnung in Berlin. Nicht verheiratet, kinderlos, das sind vielleicht noch privat wichtige Infos. Und beruflich nennt man mich Keynote Speaker und Podcaster. Keynote Speaker bin ich gerade ja nicht so wie normal aufgrund der Corona-Thematik. Also die Live-Events sind natürlich massiv zurückgeschraubt auf null. Das Podcasten dafür umso mehr. Das heißt, ich habe 2014 angefangen mit Arbeitsphilosophen, habe verschiedene Podcasts produziert, mache das auch heute noch. Nächste Woche gibt es auch wieder einen neuen Launch. Also das macht mir großen Spaß. Und das ist ja digital und ist von Corona wenig betroffen.
Frank, du warst ja bei uns zu Gast zu einem Online-Vortrag. In Zeiten von Corona macht man das ja so. Also man kann sich ja nicht persönlich treffen, sondern wir haben zu einem Online-Vortrag eingeladen und da war das Thema die Zukunft der Arbeit. Jetzt die Frage an dich, wird in der Zukunft an Homeoffice kein Weg mehr vorbeiführen?
Ja, das ist eine Frage, die man natürlich gerne mit Ja oder Nein beantworten möchte. Ich glaube, ich würde sagen Jein. Fakt ist, dass viele Unternehmen Homeoffice verboten haben, nicht zugelassen haben, verhindert haben. Dann kommt Corona und man musste ganz schnell Homeoffice erlauben, weil sonst wäre es ja nicht mehr gegangen. Das war die einfachste Lösung. Dann hat man so ein bisschen rumexperimentiert, man hat festgestellt, das funktioniert ja doch. Wenn es eine Nach-Corona-Zeit gibt, dann wird es nicht wieder 1:1 so wie vorher, indem man sagt, nein, nein, Homeoffice, das geht bei uns nicht. Homeoffice, ah, da haben wir datenschutzrechtlich Probleme. Also das sind alles Dinge, die kann man nicht mehr rechtfertigen. Vielen Führungskräften, vielen Geschäftsführern sind Argumente durch Corona zerstört worden, warum es nicht geht. Ich glaube aber auch nicht, dass alle in Zukunft nur noch im Homeoffice arbeiten werden, sondern es wird Menschen geben, die sagen, nein, ich funktioniere im Büro besser. Andere werden sagen, naja, ich bin im Homeoffice besser, muss aber vielleicht 1-2 Mal die Woche doch ins Büro. Also es wird Mischformen geben. Die Arbeit wird vielfältiger und Homeoffice wird einen Teil dazu beitragen.
Ja, wir haben ja auch viel drüber gesprochen, wie sich die Arbeitswelt vielleicht in der Zukunft ändern wird. Kannst du uns da was dazu sagen?
Ja, also auch hier, der erste Schritt ist zu akzeptieren, dass es ein Zurück in die normale Welt nicht geben wird. Also so wie wir im Februar gearbeitet haben, das wird nicht mehr zurückkommen. Es wird massive Veränderungen geben, vielleicht massiver als wir denken, vielleicht aber auch gar nicht so schlimm, wie manche es prognostizieren. Fakt ist, wir werden bestimmte Bereiche einfach anders aufstellen. Technologisch haben wir sehr viel ausprobiert in den letzten Wochen und Monaten. Strukturell hat sich sehr viel verändert. Die Kommunikation hat sich verändert. Die Einstellung der Führungskräfte, wie gerade schon angesprochen, aber auch die Einstellung der Mitarbeiter. Ach, guck mal, Zoom geht ja doch ganz einfach. Bisher dachte ich, ich komme da nicht mit klar. Und dann hat man einfach einen IT-affinen Menschen gefragt, der hat einen dann gecoacht und innerhalb von 2 Stunden kann man auch solche Tools unfallfrei benutzen. Das heißt, wir haben uns angepasst, relativ schnell. Das ist neu. Ich glaube, wir sind in einer Fortschrittsgeschwindigkeit, die sucht ihresgleichen. Sowas gab es in der Geschichte noch nicht. Wir passen uns so verdammt schnell an, wir verändern uns so wahnsinnig schnell. Und das wird die Arbeit massiv verändern. Die Arbeit wird vielfältiger werden, es wird neue Geschäftsmodelle geben. Die digitalen Geschäftsmodellfreunde werden auf ganz neues Terrain stoßen, auf offene Ohren stoßen. Und wir werden dadurch natürlich weitere Entwicklungen sehen, ganz klar.
Und wie sollte man vielleicht zukünftig seine Mitarbeiter führen? Also sollte das eher so ein autoritärer Stil sein oder passt das nicht mehr ganz so in die neue Zeit?
Nein, das passt nicht mehr. Also ich glaube, der autoritäre Führungsstil, der wird in manchen Branchen auch in den nächsten 50 Jahren noch funktionieren. Also einfach, weil es dort so ist. Also ein Hardcore-Beispiel wäre jetzt die fleischverarbeitende Industrie. Da, glaube ich, werden wir wenig Züge von New Work sehen. Dort wird auch weiter ein autoritärer Führungsstil vorherrschen. Bei den Wissensarbeitern sieht es ganz anders aus. Da hat dieser Stil schon sehr, sehr gelitten. Er ist nicht mehr en vogue. Da hat man schon gemerkt, kooperativ kommt besser an, weil ansonsten hauen uns die Leute ab. Sie bekommen woanders bessere Arbeit, bessere Arbeitsbedingungen und gehen weg. Das heißt, man muss sich anpassen. Und das werden wir auch in der Nichtwissensarbeit feststellen. Also der autoritäre Führungsstil, das ist ein Relikt aus alten Zeiten.
Ja, du hast gerade angesprochen, Arbeitskräftemangel. Ist das überhaupt noch ein Thema in Zeiten von Corona oder nach Corona? Wie siehst du das?
Ja, also jemand, der so ein bisschen in die Zukunft schaut, wird feststellen, dass sehr viele Menschen durch den demografischen Wandel vom Arbeitsmarkt verschwinden werden. Also in den nächsten 10 Jahren reden wir von 4 bis 6 Millionen im erwerbstätigen Alter zwischen 20 und 66 Jahren. 4 bis 6 Millionen, die fallen weg. Davon sind viele Fachkräfte dabei. Und nur weil jetzt alle in Kurzarbeit gehen, weil wir ein einmaliges Szenario haben, egal wie lange es dauert, wir werden einen Fachkräftemangel weiterhin haben. Nur weil der kurzzeitig unterbrochen wurde, heißt das nicht, dass es vorbei ist. Sondern es ist einfach, glaube ich, einfach auf Pause gedrückt und irgendwann geht es auf Play. Die Frage ist, wird es wieder so wie Anfang 2020? Wahrscheinlich erstmal nicht. Vielleicht dauert das 1, 2, 3 Jahre. Aber dann schlägt natürlich auch die Keule des demografischen Wandels zu. Fachkräfte wird man weiter brauchen. Und die Unternehmen, die das jetzt verstehen, die werden profitieren. Wenn man jetzt Menschen einstellt auf digitalem Weg, dann kann man richtig gute Leute bekommen. Ich kenne selber zwei Freunde von mir, die gerade einen Job suchen und absolut Top-Kräfte. Und eine Person verzweifelt daran, weil 2 Firmen, und wir reden hier wirklich von einem exzellenten Job, von auch einem exzellenten Kandidaten, es geht gerade nicht weiter, weil das Assessment Center oder diese letzte Stufe dann halt analog stattfinden muss. Und dann sucht er sich halt was anderes.
Was glaubst du, welche Berufsbilder oder Berufe werden da besonders profitieren? Also was wird gefragt sein in der Zukunft?
Ja, also klar, also alles, was irgendwie mit IT zu tun hat, wird in den nächsten Jahren weiterhin einen Boom erleben. Davon gehe ich aus. Also Fakt ist, schon jetzt ist dort natürlich ein krasser Fachkräftemangel vorhanden. Alles, was irgendwie programmieren kann, ist aktuell gefragt. Alles, was irgendwie mit Daten umgehen kann, ist noch mehr gefragt. Und ich rechne damit, dass diese Bereiche stark wachsen. Weil diese Bereiche stark wachsen, braucht man natürlich auch Absicherung, Cybersecurity und Co. Also alles, was irgendwie im IT-Bereich eingebettet ist, egal ob Hardware oder Software oder Infrastruktur, völlig egal. Dort werden wir einen Fachkräftemangel haben in den nächsten Jahren definitiv und dementsprechend werden die natürlich, die dort arbeiten, massiv profitieren. Und all das, was drumherum ist, ist mindestens genauso wichtig. Also der Dienstleistungssektor, ich befürchte oder ich prognostiziere eine massive Digitalisierungsoffensive in den Unternehmen in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Da wird sehr viel Geld investiert sein und das heißt für viele Unternehmen, die in diesem Dienstleistungsbereich unterwegs sind, Beratung, Implementierung, Konzeption. Der klassische Vertrieb hat auch da so ein bisschen ausgedient, sondern es geht eher darum, den Kunden an die Hand zu nehmen und irgendwo hinzuführen und auch die werden massiv profitieren.
Du hast jetzt eben den Begriff New Work hier fallen lassen. Ja. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern den vielleicht mal kurz erläutern?
Ja, das ist natürlich eine sehr individuelle Sicht jetzt. Es gibt einmal diesen Begriff von Fridtjof Bergmann, der gesagt hat, New Work ist eine neue Form der Arbeit und hat so 3 Säulen. Die erste Säule ist, man geht zu 1/3 seiner Zeit einer Erwerbstätigkeit nach. Ein anderes Drittel ist dann das, was man wirklich, wirklich will. Das kann sein, dass man sich selbstständig macht, dass man etwas verkauft, dass man handelt, dass man programmiert, dass man musiziert, dass man kreativ ist. Es kann aber auch sein, dass wir unsere Kinder und Eltern oder wen pflegen oder halt großziehen oder was auch immer. Das heißt, dieses, was ich wirklich, wirklich will, kann dazu führen, dass ich Geld verdiene, kann aber auch dazu führen, dass ich sage, ich stelle meine Arbeit in den sozialen Dienst. Und das letzte Drittel ist die Selbstversorgung. Wir pflanzen Dinge an, wir bauen oder haben einen Acker, den wir bearbeiten müssen. Und das ist das letzte Drittel. Durch den technologischen Wandel ist es möglich, auch Salat selbst zu erzeugen im Wohnzimmer etc. pp. Das war seine Definition von New Work im Jahr 1970 oder so, also schon ewig her. Das klingt heute immer noch so ein bisschen nach esoterischer Spinnerei. Und tatsächlich ist es so, wer dieses Konzept weiterdenkt, merkt, das ist schon auch ein Gegenentwurf zum heute kapitalistischen System. New Work in unserer Welt ist vielleicht ein bisschen was anderes. Da geht es darum, dass man sagt, okay, neue Arbeit ist ein anderes Verständnis von Arbeit. Also weg von diesen klassischen Denkmustern wie 40-Stunden-Woche, Stempeluhr, ne, du musst hier anwesend sein und diesen Rechner benutzen, auch wenn du lieber mit einem anderen Rechner arbeitest oder, also alles standardisiert, das Individuum hat überhaupt keinen Raum. Diese alte Welt mit dieser Wissensarbeit, mit diesem technologischen Fortschritt nicht einhergeht, das ist, glaube ich, offensichtlich. Und deshalb ist für mich New Work eher sowas wie eine freie, selbstbestimmte Arbeit, die Kreativität fördert, die Unternehmertum fördert, auch für Angestellte. Man spricht ja manchmal auch von Intrapreneuren, also Entrepreneure, Unternehmer im Unternehmen. Man spricht mittlerweile auch von Corporate Influencern, also Influencer in Unternehmen, aber die auch nach draußen influenzen, die dann bei Twitter vielleicht 10.000 Follower haben und aus ihrem Industrieleben als Ingenieur in einem Industrieunternehmen arbeiten und über neueste Technologien twittern oder. Das heißt, all diese Dinge dürfen wir zulassen, müssen wir zulassen. Und das ist für mich eher New Work als das, was Fridtjof Bergmann vor vielen Jahren mal gesagt hat in der heutigen Vorstellung. Nichtsdestotrotz finde ich seine Vorstellung auch gar nicht mal so schlecht.
Noch ein anderes Thema war öffentlicher Dienst. Du wohnst ja in Berlin und hast gesagt, dass da nicht viele Beschäftigte zurzeit im Homeoffice sein können, weil halt einfach die technologischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Wie muss sich denn der öffentliche Dienst deiner Meinung nach zukünftig aufstellen, um da auch Fachkräfte zu gewinnen und als Arbeitgeber vielleicht noch ein bisschen attraktiver zu werden?
Also der öffentliche Dienst hat natürlich ein großes Problem. Man hat jahrelang die Digitalisierung ja vielleicht auch ein Stück weit geleugnet. Also man ist überhaupt nicht da mitgegangen. Das hat verschiedenste Gründe. Natürlich hat die Politik das nicht verlangt. Jetzt gibt es ja die Initiativen, dass man digitalisieren muss bis zu einem gewissen Stichtag und dann auf einmal kommt man auch ins Tun. Leider kam Corona vor diesem Stichtag. Jetzt wird wie so mit so einer Taschenlampe darauf geleuchtet und es wird alles sichtbar, was irgendwie nicht so toll war und vollgestaubt und vielleicht auch nicht sinnig. Die Verwaltung muss sich ein Stück weit neu erfinden. Neu erfinden heißt, man müsste gar nicht das Rad neu erfinden, sondern einfach nur dahin schauen, wo Verwaltung heute anders funktioniert. Estland, Schweden, Norwegen, Dänemark. Es gibt so viele Beispiele. Klar, Skandinavien, aber auch Estland, da arbeitet die Regierung seit Ende der 90er papierlos, seit Mitte der 90er, glaube ich sogar. Fast alle Dienstleistungen sind digital auf kommunaler Ebene in allen Verwaltungsbereichen lösbar. Und das sind Dinge, da hinken wir komplett hinterher. Der öffentliche Dienst hat dann natürlich auch ein Problem, dass man jetzt nicht per se die Menschen adressiert, die unternehmerisch tätig sein wollen, die was kreieren wollen, sondern, und das muss man auch dazu sagen, der öffentliche Dienst zieht natürlich viele Menschen an, die eher sicherheitsbedürftig sind, vielleicht weniger experimentieren wollen, vielleicht ein bisschen, das machen wir so und das ist auch gut, dass wir das so machen und bitte nicht zu viel Veränderung. Und das führt auch dazu, dass man dann natürlich es viel schwieriger hat als jetzt ein Unternehmen, was halt technologiegetrieben ist. Dort sind die Mitarbeiter natürlich auch eher so, ja, da ist so Sturm und Drang, da will man was kreieren, da hat man Lust auf das Neue, auf Forschung und Co. Also da hat die öffentliche Verwaltung natürlich per se nicht die gleichen Startvoraussetzungen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen sie sich digitalisieren, sie werden sich digitalisieren und weil sie es tun, werden sie, und das ist das Schöne, auch offener für die anderen Menschen. Weil die sagen sich dann, ach guck mal, jetzt geht's ja doch, ich habe nämlich auch ein Sicherheitsbedürfnis, bin zwar eher zukunftsorientiert, aber ich will eigentlich auch hier mein Haus bauen und ne, jeden Tag zur Arbeit, nicht diese wilden Zeiten, wie es in der Startup-Welt ist. Und dann zieht man durch die Modernisierung auch wieder diese vielleicht frischer denkenden Köpfe an Land, die Querdenker, die Querulanten, die vielleicht jeden Monat mit einer neuen, tollen Idee um die Ecke kommen. Und die braucht eine Verwaltung, genauso wie jedes Unternehmen diese braucht.
Ja, wir als Stiftung, wir wollen uns auch mal anschauen, was in Estland passiert. Also wir machen eine Exkursion im August. Also wir hoffen, dass es stattfinden kann mit jungen Führungskräften aus Verwaltung und Politik und schauen uns an, wie Estland die Verwaltung digitalisiert hat. Finde ich ganz, ganz spannend.
Ja, cool.
Und im Saarland sind wir immer ein bisschen innovativer als anderswo in der Republik. Also ich selbst komme ja auch aus dem öffentlichen Dienst und war bei der Landesmedienanstalt lange beschäftigt und die haben jetzt auch ihr komplettes Seminarprogramm digitalisiert. Machen das auch über Zoom, also ganz, ganz toll. Oder auch die Staatskanzlei bei uns hat ein Corona-Newsroom eingerichtet, wo man auch von TikTok bis hin zu Facebook seine Fragen stellen kann. Also das sieht man schon, dass es da innovative Ansätze gibt. Aber ich sehe das so wie du, also man muss sich auch ausprobieren können, damit der Arbeitgeber auch ein bisschen attraktiver wird. Aber spannendes Feld für die Zukunft.
Ja, definitiv.
Ja, du berätst ja auch Unternehmen, Organisationen im Bereich der Digitalisierung. Was sind denn hier so die häufigsten Themen und vielleicht kannst du uns auch sagen, welche Trends da erkennbar sind?
Ja, also ich glaube, in der aktuellen Phase war es am Anfang so, dass alle reagiert haben. Man musste schauen, wo steht man. Das ist auch weiterhin so. Also man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und jetzt geht's langsam los. Jetzt überlegt man sich, okay, Corona geht nicht von heute auf morgen weg. Wir werden da noch ein ganzes Stück dran zu knabbern haben. Und ich glaube, man wird sehr viel Energie und Zeit auch in die Weiterbildung investieren. Wenn wir über Kurzarbeit reden, wenn wir über Menschen reden, die im Homeoffice nicht ausgelastet sind, dann kann man diese Zeit logischerweise nutzen, um halt das ganze Unternehmen auf Vordermann zu bringen, für die Zukunft einzustellen. Und ich glaube, es geht jetzt erstmal mit Technologien los. Man wird massiv einkaufen. Es gibt Berichte von leeren Laptop-Lagern, wann alles weggekauft wird. Aber auch die IT-Firmen kommen natürlich nicht hinterher, alle Systeme zu implementieren. Also da ist ganz viel Not gerade, weil alle jetzt die gleichen Tools, die gleichen Systeme, Infrastruktur, Hardware brauchen. Das ist nicht alles von heute auf morgen da, weil auch das war ein Markt, der dann auf einmal leer gekauft war. Und dann ist das Thema Weiterbildung das A und O. Also wie schaffen wir es, dass Menschen, die bisher nicht so technologieaffin waren, nicht so offen waren für das Neue, das alltäglich nutzen. Corona hilft uns da massiv. Unser Denken hat sich massiv verändert. Alle Gewohnheiten sind weg. Der Autopilot wurde mal kurz ausgestellt bei uns allen, sowohl privat als auch beruflich. Das ist schon krass. Und das kann man nutzen. Und das werden findige Unternehmer und clevere Unternehmen werden das tun. Die werden nämlich sagen, okay, wir müssen jetzt in die Zukunft investieren. Und die Menschen werden es machen, weil sie sagen, okay, sonst komme ich auch nicht mit. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, aber auf jeder Seite gibt es eigentlich was Gutes und das müssen wir jetzt tun. Also ich glaube, Weiterbildung, E-Learning und Co., das ist ein Markt, der kurzfristig super funktioniert.
Also wir sind guter Dinge.
Ja, auf jeden Fall.
Gut. Frank, vielleicht zum Abschluss, hast du noch einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt näher und eingehender mit der Thematik beschäftigen wollen?
Ja, ich schaue gerade mal auf meine Lieblingsbücher, die direkt vor mir stehen. Meine Augen sind nicht mehr so gut wie vor 5 Jahren. Allerdings kann ich anhand des Covers auch alles erkennen. Ich kann empfehlen, oder mein absolutes Lieblingsbuch, weil ich auch einen gewissen Hang zur Kunst habe, ist von Austin Kleon Alles nur geklaut. Das würde ich jetzt mal empfehlen, weil ich glaube, das hat noch kein anderer empfohlen. Alles nur geklaut hilft in der heutigen Zeit noch viel mehr, weil man immer denkt, und das ist auch vielleicht so eine deutsche Gewohnheit, Innovation heißt, wir müssen alles neu erfinden, das Rad neu erfinden. Und dann kommen dann irgendwie absurdeste Dinge raus. Manchmal liegt die Lösung aber viel näher. Und Alles nur geklaut zeigt, dass eigentlich alles nur geklaut ist. Das Buch kann man in 2,5 Stunden durchlesen. Es ist eher ein Design angehauchtes Shortbuch. Ich habe es 6 oder 7 Mal gelesen. Ich bin immer wieder erstaunt von den Erkenntnissen, die ich daraus ziehe. Und ansonsten sind natürlich Klassiker dabei. Aber das wäre so das, ja, was nicht oft genannt wird, weil es einfach aus der Kunstrichtung kommt, aber auch fürs Business auch eine hohe Relevanz hat.
Ja, vielen Dank für den Tipp. Vielleicht noch eine letzte Frage. Was verbindest du denn persönlich mit dem Saarland?
Gute Frage. Saarbrücken. Ich war erst einmal in Saarland und ich war nur in Saarbrücken. Und was verbinde ich mit Saarbrücken? Ich verbinde einen Laden mit Saarbrücken, in dem ich sehr viel Geld gelassen habe, weil ich an einem Sommertag 30 Grad, bin am Tag vorher angereist, einen halben Tag Freizeit hatte. Es war sehr warm und ich weiß nicht warum, aber ich bin dann in einen Klamottenladen gegangen und ich fand das komplette Equipment so verdammt gut, dass ich viel zu viel Geld dort gelassen habe. Und ich glaube, ich war der Einzige, der bei diesem viel zu heißen Wetter überhaupt shoppen geht. Ja, deswegen ist das jetzt nicht die schönste Antwort fürs Saarland, aber es ist die ehrlichste Antwort, die ich dir jetzt geben kann.
Vielen Dank. Also das ist ja auch eine gute Nachricht, dass man in Saarbrücken inspirierend und gut einkaufen kann. Wirst du auf jeden Fall nochmal von uns eingeladen. Also das
könnte den Laden auch noch raussuchen, aber dann wäre es ja auch irgendwie Schleichwerbung. Ne?
Ja, lieber Frank, vielen Dank für den tollen Podcast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen und euch einen schönen Abend, eine schöne Zeit und schaltet bald wieder ein. Ciao.
Ciao.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Union Stiftung im Netz www.unionstiftung.de.